Ich glaubte, dass der Walden-Teich ein guter Geschäftsplatz sein müsse, nicht allein wegen der Eisenbahn oder des Eishandels. Er bietet Vorteile, die man am besten nicht verrät, wenn man klug ist. Er liefert eine gute Stellung, eine gute Basis. Neversümpfe sind nicht auszufüllen. Doch überall muss man auf selbstgefügtem Fundamente bauen. Man behauptet, dass eine Sturmflut bei Westwind mit Eisgang in der Never St. Petersburg vom Angesicht der Erde wegfegen könne. Da mein Geschäft ohne das übliche Kapital begonnen werden sollte, ist es nicht leicht zu erraten, woher die Mittel, die zu irgendeinem solchen Unternehmen stets notwendig sind, genommen werden konnten. Was die Kleidung betrifft, um sogleich zum praktischen Teil der Frage zu kommen, so lassen wir uns bei der Auswahl derselben vielleicht häufiger durch die Modesucht und durch die Kritik unserer Mitmenschen als durch wirkliche praktische Gesichtspunkte leiten. Wer arbeiten muss, soll nicht vergessen, dass die Kleidung erstens zur Erhaltung der Lebenswärme und zweitens infolge unserer heutigen sozialen Verhältnisse zum Verhüllen der Nacktheit
dienen soll. Er wird dann erkennen, wie viel notwendige oder wichtige Arbeit er verrichten kann, ohne den Inhalt seines Kleiderschranks zu vermehren. Könige und Königinnen, die ihre Gewänder nur einmal tragen, können, selbst wenn diese von einem Hoflieferanten für Herren- oder Damengarderoben angefertigt würden, gar nicht wissen, was für eine Annehmlichkeit ein gut passender Anzug ist. Sie sind nichts weiter als hölzerne Ständer, über die man saubere Kleider hängt. Mit jedem Tage werden unsere Kleider uns selbst ähnlicher. Immer mehr nehmen sie von dem Charakter des Trägers in sich auf. Schließlich, wenn alle ärztliche Hilfe versagt hat, trennen wir uns nur zögernd von ihnen und unter solch feierlichen Zeremonien, wie wir unseren Toten erweisen. Niemals sank ein Mensch in meiner Achtung, weil er einen Fleck in seiner Kleidung hatte. Und doch, ich bin überzeugt, im Allgemeinen ist man mehr darauf bedacht, moderne oder wenigstens reine und fleckenlose Kleider zu haben, als ein reines Gewissen. Und selbst wenn das Loch nicht gestopft ist, das schlimmste Laster, das es verrät, heißt doch nur Unvorsichtigkeit. Bisweilen stelle ich meine Bekannten durch Fragen wie die folgende auf die Probe. Wer kann einen Flicken oder auch nur zwei Extranähte über dem Knie tragen? Die meisten benehmen sich, als ob sie glaubten, durch solch eine Tat würde die Zukunft ihres Lebens ruiniert. Es würde ihnen leichter fallen, mit einem gebrochenen Bein zur Stadt
hinabzuhumpeln, als mit einer zerrissenen Hose. Wenn die Beine eines Herrn durch einen Unfall verletzt werden, können sie oftmals wiederhergestellt werden. Doch wenn ein ähnlicher Anfall seinen Beinkleidern zustößt, gibt es keine Hilfe. Denn er kümmert sich nicht um das, was achtungswert ist, sondern was als achtungswert gilt. Wir kennen nur wenige Männer, aber sehr viele Röcke und Hosen. Bekleide eine Vogelscheuche mit deinem neuesten Anzug und stelle dich nackend neben sie. Wer würde da nicht zuerst die Vogelscheuche grüßen? Als ich kürzlich an einem Kornfeld vorüberging und dort einen Hut und Rock an einem Stecken hängen sah, erkannte ich den Besitzer der Farm. Er war nur etwas mehr verwittert, wie damals, als ich ihn zum letzten Mal sah. Man hat mir von einem Hunde erzählt, welcher Fremde, die sich in Kleidern dem Gehöft seines Herrn näherten, ankläffte, der aber von einem nackten Diebe leicht zum Schweigen gebracht wurde. Es ist eine interessante Frage, bis zu welchem Grade die Menschen ihren jeweiligen Rang behalten würden, wenn sie sich ihrer Kleider entledigt hätten. Könnte man in solchem Falle unter einer Anzahl gebildeter Menschen mit Sicherheit diejenigen bezeichnen, die sich des größten Ansehens erfreuen? Als Madame Pfeiffer auf ihrer kühnen Weltreise von Ost nach West heimkehrend ins asiatische Russland gekommen war, fühlte sie, wie sie sagte, die Notwendigkeit, ihr Reisekostüm mit einem anderen zu vertauschen, sobald
sie mit Behörden zu verkehren hatte. Denn sie war in einem zivilisierten Lande, wo man die Leute nach ihren Kleidern beurteilt. Selbst in unseren demokratischen Städten Neuenglands bedingt der zufällige Besitz von Vermögen, der sich in der Kleidung und in der Einrichtung zu erkennen gibt, für den Besitzer eine fast allgemeine Hochachtung. Aber die Menschen, die solche Hochachtung zollen, sind, so groß ihre Zahl auch ist, nichts weiter als Götzendiener, denen man einen Missionär schicken sollte. Außerdem ist durch die Kleidung die Näharbeit entstanden, eine Arbeit, die man endlos nennen kann. Ein Frauenkleid wenigstens wird niemals fertig. Hat ein Mensch schließlich eine Beschäftigung gefunden, so gebraucht er keinen neuen Anzug für diese Beschäftigung. Ihm genügt der alte, der wer weiß, wie lange im Staube der Bodenkammer gelegen hat. Ein Held wird ein paar alte Schuhe länger tragen als sein Diener, vorausgesetzt, dass der Held überhaupt je einen Diener hat. Nackte Füße sind älter als Schuhe, und auch sie genügen zu jedem Vorhaben. Nur wer zu Soireen und zu Versammlungen am grünen Tische geht, muss neue Kleider haben, muss seinen Anzug so oft wechseln, wie er in ihnen wechselt. Wenn aber mein Wams und meine Hosen, mein Hut und meine Stiefel gut genug sind, um Gott darin zu dienen, so sind sie überhaupt gut oder nicht. War wirklich je ein alter Anzug, ein alter Rock, so sehr abgetragen, so völlig in die ursprünglichen
Bestandteile aufgelöst, dass er nicht noch einem armen Burschen als milde Gabe geschenkt werden konnte, damit dieser ihn vielleicht einem noch ärmeren schenke? Oder sollen wir ihn einen reicheren nennen, da er weniger bedurfte? Ich sage euch, hütet euch vor allen Beschäftigungen, die neue Kleider und nicht einen neuen Träger der Kleider verlangen. Wie kann ein neuer Anzug passen, wenn der Mensch nicht neu ist? Plant ihr irgendein neues Unternehmen, so versucht es in euren alten Kleidern. Die Menschen brauchen kein bestimmtes Arbeitsfeld, sondern Arbeit oder vielmehr Erfolg. Vielleicht sollten wir uns erst dann einen neuen Anzug anschaffen, einerlei wie zerrissen und schmutzig der alte auch ist, wenn wir fühlen, dass unser Benehmen, unsere Taten und die Fahrten unseres Lebensschiffes uns zu neuen Menschen in alten Kleidern gemacht haben. Behalten wir aber auch dann den alten Anzug, so bergen wir gleichsam neuen Wein in alten Schläuchen. Die Zeit der Mauserung muss, wie beim Federvieh, eine Krise in unserem Leben bedeuten. Während dieser Zeit zieht sich der Taucher auf einsame Teiche zurück. Auch die Schlange wirft ihre Haut und die Raupe ihr wurmiges Wams ab, infolge einer inneren Geschäftigkeit und Ausdehnung. Kleider sind nur äußere Haut, unser sterblich Teil. Denn sonst könnte man eines Tages entdecken, dass wir unter falscher Flagge segeln, dann aber würde uns unsere eigene Meinung und die unserer Mitmenschen unnachsichtig kassieren.
Wir ziehen ein Kleidungsstück über das andere an, als ob wir wie exogene Pflanzen durch Zunahme von der Außenseite her wüchsen. Unsere äußeren, oftmals dünnen und seltsamen Gewänder sind unsere Epidermis oder falsche Haut, die mit unseren Lebensvorgängen nichts zu tun hat und hier und da ohne böse Folgen abgestreift werden kann. Unsere dickeren Gewänder, die wir beständig tragen, sind das Unterhautzellgewebe oder die Rinde. Unsere Hemden aber sind unser Bast oder unsere wahre Rinde, deren Entfernung eine schwere Verletzung oder den Tod des Menschen bedingt. Ich glaube, dass alle Rassen zu bestimmten Jahreszeiten etwas dem Hemde Äquivalentes tragen. Der Mensch sollte in seiner Kleidung einer solchen Einfachheit sich befleißigen, dass er selbst im Dunkeln sich anziehen kann. Er sollte in jeder Hinsicht so festgefügt und wohlversorgt leben, dass er, wenn der Feind sich der Stadt bemächtigt, wie der alte Philosoph ohne Angst mit leeren Händen zum Tor hinausziehen kann. Da aber ein dicker Rock in den meisten Fällen so gut wie drei dünne ist und passende Kleider zu wirklich billigen Preisen gekauft werden können, da man ferner für $5 einen dicken Rock bekommt, der ebenso viele Jahre halten wird, da man dicke Hosen für $2, ein paar starke rindslederne Schuhe für $1,50, einen Sommerhut für 25 Cent und eine Wintermütze für 62,5 Cent oder eine noch bessere für ein Spottgeld sich verschaffen kann, wenn
man sie selbst macht. Wer zeigt mir da den Menschen, dem mag er im Übrigen noch so arm sein, nicht von weisen Männern Hochachtung entgegengebracht wird, weil er in einem solchen selbstverdienten Anzug steckt? Wenn ich ein Kleidungsstück von einer besonderen Art bestelle, so sagt mir meine Schneiderin mit wichtiger Miene, man macht das jetzt nicht so. Dabei betont sie das Mann durchaus nicht, gerade als ob sie eine Autorität zitiere, die so unpersönlich wie das Schicksal ist. So stoße ich, wenn ich etwas nach meinen Wünschen gemacht haben will, aus Schwierigkeiten aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht glauben kann, dass ich meine, was ich sage und dass ich derart voreilig bin. Wenn ich ihren Orakelspruch höre, versinke ich für einen Augenblick in tiefstes Nachdenken, betone für mich jedes Wort einzeln, um seinen Gehalt zu ergründen, um mir darüber klar zu werden, durch welchen Grad von Blutsverwandtschaft man mit mir verwandt ist und welche Glaubwürdigkeit man in einer Angelegenheit verdient, die mich so nahe berührt. Und schließlich fühle ich mich veranlasst, ihr mit dem gleichen mysteriösen Tiefsinn und ebenfalls ohne jede Betonung des Mann zu antworten. Sie haben recht, in letzter Zeit machte man es nicht so, doch man tut es jetzt. Was nützt ihr Maßnehmen, wenn sie nicht meinen Charakter misst, sondern nur die Breite meiner Schultern, als ob diese ein Holzflock wären, über den der Anzug gehängt wird? Wir verehren weder die
Grazien noch die Parzen, sondern die Mode. Sie spinnt und webt und schneidet ab als höchste Autorität. Der Oberaffe in Paris setzt sich eine Reisemütze auf und alle Affen in Amerika tun dasselbe. Bisweilen verzweifle ich an der Hoffnung, dass etwas ganz Einfaches und Ehrliches in dieser Welt durch Menschenwerk vollbracht werden kann. Man müsste die Menschen erst durch eine Presse mit Hochdruck hindurchtreiben, ihre alten Anschauungen so energisch aus ihnen herausquetschen, dass sie nicht so bald wieder auf die Beine kämen. Und doch, wenn nur einer unter der Menge gewesen ist mit einer Larve im Kopf, die aus einem Ei kroch, das Gott weiß, wann dort gelegt wurde, denn selbst Feuer tötet diese Gesellschaft nicht, dann ist die ganze Mühe vergeblich gewesen. Wir wollen aber trotzdem nicht vergessen, dass uns eine Mumie ägyptischen Weizen aushändigte. Im Allgemeinen kann man meiner Ansicht nach nicht behaupten, dass die Bekleidung sich in diesem oder in einem anderen Lande zum Rang einer Kunst erhoben hat. Heutzutage behelfen sich die Menschen mit der Kleidung, die sie finden können. Wie Seeleute nach dem Schiffbruch ziehen sie an, was sie am Strande finden. Sobald aber eine kleine zeitliche oder räumliche Distanz sich geltend macht, lachen sie einander wegen der Maskerade aus. Jede Generation lacht über die alten Moden und folgt ehrfurchtsvoll der neuen. Wir lächeln belustigt, wenn wir die Tracht
Heinrichs des Achten oder der Königin Elisabeth anzuschauen, gerade als ob sie von dem König und der Königin der Kannibaleninsel stamme. Jedes Kostüm wirkt ohne den dazugehörenden Menschen kläglich oder grotesk. Nur durch das ernste Auge, das herausblickt, und durch das lautere Leben, das darin verbracht wurde, wird das Lächeln unterdrückt, wird die Tracht eines Volkes geheiligt. Wenn ein Harlekin einen Anfall von Kolik bekommt, muss sein Flitterstaat auch dieser Stimmung Rechnung tragen. Wenn ein Soldat von einer Kanonenkugel getroffen ist, schmückt ihn sein zerfetzter Rock wie ein Purpur. Wegen der kindischen und barbarischen Vorliebe der Männer und Frauen für neue Muster muss sich eine, ach wie große, Anzahl von Menschen fortwährend damit beschäftigen, Kaleidoskope zu schütteln und in sie hineinzugaffen, um gerade jene Figur zu entdecken, nach der die gegenwärtige Generation verlangt. Die Fabrikanten wissen aus Erfahrung, dass dieser Geschmack nichts weiter als eine Grille ist. Von zwei Mustern, die sich nur durch die mehr oder weniger eigentümliche Farbe einiger Fäden voneinander unterscheiden, wird das eine schnell verkauft, während das andere im Schranke liegen bleibt. Nicht selten aber ist dann in der nächsten Saison dieser Gegenstand der allermodernste. Im Vergleich hiermit ist das Tätowieren kein so abscheulicher Gebrauch, wie man gewöhnlich annimmt. Er ist schon deswegen nicht
barbarisch, weil die Farben hauttief eingetragen werden und unveränderlich sind. Ich kann nicht glauben, dass unsere Großindustrie die beste Quelle für den Ankauf von Kleidungsstücken ist. Die Lage der Fabrikarbeiter wird jeden Tag derjenigen der englischen Arbeiter ähnlicher. Darüber braucht man sich nicht zu wundern. Denn nach allem, was ich gehört und gesehen habe, ist nicht die Herstellung einer guten und sittsamen Kleidung für den Menschen, sondern die Bereicherung der Trust Company in die Hauptsache. Im Laufe der Zeit treffen die Menschen nur das, wonach sie zielen. Darum täten sie besser, auch wenn sie jetzt fehlschießen, ihr Ziel möglichst hochzustecken. Allerdings kann ich nicht bestreiten, dass ein Obdach heutzutage ein Lebensbedürfnis geworden ist. Obwohl ich auch Beispiele dafür anführen könnte, dass Menschen in einem kälteren Lande als dem unseren sich ohne solches fortbeholfen haben. Samuel Lang berichtet, der Lappländer schläft in seinem Gewand aus Fellen und in einem Sack aus Fellen, den er über Kopf und Schultern zieht, jede Nacht auf dem Schnee, selbst bei Kältegraden, die einen anderen Menschen, auch wenn er in Woll gekleidet wäre, unfehlbar töten würden. Er sah sie mit eigenen Augen, wie sie so gebettet schliefen. Dann aber fügt er hinzu, sie sind nicht abgehärteter als andere Menschen. Wahrscheinlich aber erkannte der Mensch schon nach
einer kleinen Weile seines Erdenwallens die Bequemlichkeit, die ein Haus bietet. Die häusliche Gemütlichkeit. Dieser Ausdruck wird wohl ursprünglich mehr das Wohlgefallen am Hause als an der Familie bezeichnet haben. Und selbst dieses Wohlgefallen kann nur ein temporäres und begrenztes sein in jenen Klimaten, wo der Gedanke an das Haus hauptsächlich durch die Winter- und Regenzeit in uns erweckt wird und wo es zwei Drittel des Jahres lang eigentlich nur den Sonnenschirm zu vertreten hat. In unserem Klima, zumal im Sommer, diente das Haus früher fast nur als Decke während der Nacht. In der Hieroglyphenschrift der Indianer bedeutete ein Wigwam das Symbol eines Tagesmarsches und eine Reihe derselben in die Rinde eines Baumes geschnitten oder darauf gemalt, die Anzahl der Nachtlager. Der Mensch war nicht so breitgliedrig und starkknochig geschaffen, dass er nicht danach trachten müsste, seine Welt einzuengen und einen ihm passenden Raum zu ummauern. Anfangs lebte er nackt unter freiem Himmel. Es war ganz angenehm bei heiterem, warmem Wetter und im Tageslicht. Doch die Regenzeit und der Winter, und von der glühenden Sonne gar nicht zu reden, würden sein Geschlecht gar bald im Keime zerstört haben, wenn er sich nicht schleunigst mit dem Schutze eines Hauses umgeben hätte. Es wird erzählt, dass Adam und Eva mit Blättern sich bedeckten, bevor sie noch andere Kleider trugen. Der Mensch wünschte sich ein Heim.
Einen warmen oder gemütlichen Platz, wo er zunächst seinen Körper, dann aber auch seine Stimmungen wärmen konnte. Wir können uns leicht jene Zeit vorstellen, wo das Menschengeschlecht noch in den Kinderschuhen steckte und wo irgendein kühner Sterblicher in eine Felsenhöhle kroch, um einen Unterschlupf zu finden. Ein Kind beginnt die Welt bis zu einem gewissen Grade wieder von vorn und ist mit Vorliebe selbst bei Nässe und Kälte im Freien. Es folgt seinem Instinkt, wenn es Haus und Pferd spielt. Wer hat vergessen, mit welchem Interesse er in seiner Jugend einen überhängenden Felsen oder irgendetwas, was eine Höhle glich, betrachtete? Ein Teil jenes instinktiven Verlangens unserer ältesten Ahnen war noch in uns lebendig. Von der Höhle gelangten wir zu Dächern aus Palmblättern, aus Rinde und Zweigen, aus festgewobener Leinwand, aus Gras und Stroh, Brettern und Schindeln, aus Steinen und Ziegeln. Schließlich wissen wir überhaupt nicht mehr, was ein Freiluftleben ist, und unser Leben ist ein häusliches in mehr Beziehungen, als wir glauben. Vom Herd zum Feld ist ein weiter Weg. Es wäre recht angebracht, wenn wir häufiger den Tag und die Nacht ohne Scheidewand zwischen uns und den Himmelskörpern verlebten, wenn der Dichter nicht so viel unter Dach und Fach dichten, wenn der Heilige dort nicht so lange hausen würde. Vögel singen nicht in Käfigen und Tauben hüten ihre Unschuld nicht im Taubenschlag.
Wenn aber jemand beabsichtigt, sich ein Wohnhaus zu bauen, so wird er gut tun, ein paar Unzen Yankee-Schlauheit anzuwenden. Sonst wird er schließlich in einem Armenhause, in einem Labyrinth ohne Schlüssel, in einem Museum, Armenhaus, Gefängnis oder in einem herrlichen Museum sich befinden. Thank you.